Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. König Hiskia, er regierte das Südreich Juda zu einer Zeit, als das Nordreich Israel bereits von der Landkarte verschwunden war. Und er hatte es nicht leicht, sich gegen die Machtgelüste der Assyrer zu stemmen. Doch im richtigen Moment setzte er sein ganzes Vertrauen auf Gott und konnte dann mit ansehen, wie sich die Assyrer unter herben Verlusten aus dem Südreich Juda zurückzogen. Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David, so lautet das Gesamturteil über König Hiskia im zweiten Buch der Könige. Aber gewisse Ereignisse, von denen in der letzten Sendung die Rede war, haben auch seine Schwächen ans Tageslicht gebracht. Zum Beispiel hat er ein paar wildfremden Männern, die ihm die Genesungswünsche des Königs von Babel überbrachten, gleich seine Schatzkammer und das Waffenlager gezeigt. Das kann man zwar als bloße Fahrlässigkeit bewerten, doch als ihm dann der Prophet Jesaja voraussagte, dass aus Babylon große Gefahr droht, reagierte Hiskia seltsam gleichgültig. Denn, so heißt es im Bibeltext, er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Zeiten. Am Ende von Kapitel 20 wurde noch erwähnt, dass König Hiskia nach seinem Tod von seinem Sohn Manasse abgelöst wurde. Um ihn geht es gleich zu Beginn von Kapitel 21. Nur so viel sei schon mal vorweg verraten, er wird sich als der mieseste Regent erweisen, der im Südreich Juda jemals auf dem Thron gesessen hat. In der Geschichte Israels kam es immer wieder einmal vor, dass ein Kind oder Jugendlicher die Thronfolge antreten musste. Ich erinnere nur an Joasch, der von Tante und Onkel erzogen wurde und im Tempelbezirk aufwuchs, weil sein Onkel dort als Priester diente. Mit gerade einmal 7 Jahren wurde er König über das Südreich Juda. 5 Jahre älter ist Manasse, der Sohn Hiskias, als er seinem Vater auf den Thron folgt. Vermutlich ist der 12-Jährige bereits zu diesem Zeitpunkt kaum zu bändigen. Aber alle, die um sein Wohlergehen bemüht sind, beruhigen sich gegenseitig, das wird schon werden, das wächst sich aus, in ein paar Jahren wird aus ihm ein feiner junger König werden. Doch dazu kommt es leider nie. In den ersten Versen von Kapitel 21 wird über ihn berichtet, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzibah, und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und richtete dem Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera, wie Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Vor Manasse hat es einige Könige gegeben, die es während ihrer Regierungszeit versäumt hatten, aktiv gegen den Götzenglauben im Lande vorzugehen. Besonders die Opferhöhen wurden immer wieder verschont, weil wohl in früheren Zeiten dort auch der Gott Israels verehrt wurde. Doch mit all dem hatte Hiskia Schluss gemacht und damit im Volk eine geistliche Erneuerungsbewegung in Gang gesetzt. Sie erinnern sich vielleicht, sogar die eherne Schlange, die einst von Mose angefertigt worden war, zerstörte er, weil sie inzwischen fast wie ein Götzenbild verehrt wurde. Hiskias Sohn Manasse jedoch hat nichts Besseres zu tun, als die Bemühungen seines Vaters zunichte zu machen. Und er selbst, so haben wir es eben gehört, betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Während seiner 55-jährigen Regierungszeit bekommt Manasse immer wieder die Chance, sein Verhalten zu ändern und zu Gott umzukehren. Aber lange Zeit widersetzt er sich Gottes Langmut und seinem Führungsanspruch. Erst in einer absoluten Notlage, nämlich als er auf Veranlassung des Assyrerkönigs gefangen genommen, gefesselt und nach Babylon gebracht wird, besinnt er sich eines Besseren. So der Bericht im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 33. Doch wenden wir uns jetzt wieder unserem Bibeltext aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 21 zu. Ab Vers 4 heißt es dort: Und Manasse baute Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Was in diesen beiden Versen geschildert wird, ist in seiner ganzen Tragweite kaum zu erfassen. Denn wenn irgendwo draußen, auf den Opferhöhen oder an anderen Kultplätzen fremde Gottheiten verehrt wurden, dann blieb der Tempel, das Haus des Herrn, davon zunächst einmal unbeeinträchtigt. Er blieb weiterhin ein Ort, um es mit den Worten von Vers 4 auszudrücken, an dem Gott seinen Namen zu Jerusalem wohnen ließ. Aber was geschieht, wenn König Manasse nun hingeht und im Tempel und in den Vorhöfen des Tempels Altäre aufbaut, an denen nicht der Gott Israels verehrt wird? Möchte Gott dann überhaupt noch seinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen? Im Grunde ist das, was Manasse tut, ein klarer Platzverweis, den er Gott erteilt. Auf deine Anwesenheit, du Gott Israels, lege ich keinen Wert mehr. Stattdessen dient Manasse lieber dem Heer des Himmels. Damit dürften die Sterne gemeint sein, die von ihm wie Götter verehrt werden. Vers 6. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Manasse lässt sich also auf allen möglichen Hokuspokus ein. Alles Übernatürliche interessiert ihn. Ihm ist es offenbar wichtig, nicht orientierungslos durch die Welt zu gehen. Nur auf denjenigen, der die Welt wirklich in Händen hält, auf den vertraut er nicht. Und darunter leiden auch seine Mitmenschen, ja sogar sein eigener Sohn. Er ließ ihn durchs Feuer gehen, heißt es in dem gerade vorgelesenen Vers. Das bedeutet nicht, dass König Manasse ihn nur mal kurz barfuß über glühende Kohlen laufen ließ, sondern dass er seinen eigenen Sohn als Menschenopfer darbrachte. Weiter ab Vers 7. Er stellte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Hause und in Jerusalem, das ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe, sofern sie alles halten und tun, was ich geboten habe, das ganze Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Auf eine besondere Aussage in diesen beiden Versen möchte ich gern Ihre Aufmerksamkeit lenken. Gott hat zwar gesagt, ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe, aber diese Aussage, diese Zusage ist an eine Bedingung geknüpft, nämlich, sofern sie alles halten und tun, was ich geboten habe. Im Umkehrschluss heißt das doch, wenn die Israeliten nicht tun, was Gott ihnen geboten hat, dann sitzen sie sozusagen schon auf gepackten Koffern, weil Gott sie nicht in ihrem Land belassen wird. Anders ausgedrückt, für diejenigen unter Ihnen, liebe Hörer, die eh schon wissen, was auf die Menschen im Südreich Juda zukommt, sie sind reif für die babylonische Gefangenschaft. Nun könnte man einwenden, was kann denn das Volk dafür, dass König Manasse den Gott Israels durch sein Handeln so verhöhnt? Nun, Manasse ist zwar ein übler Kerl, aber ein Großteil des Volkes scheint sich ihm freiwillig anzuschließen, was die Verehrung fremder Gottheiten betrifft. Auch sie glauben, den Gesetzen und Geboten Gottes keinen Gehorsam zu schulden. Weiter ab Vers 9. Aber sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach: Weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel getan hat, die ärger sind als alle Gräuel, die die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda Sündigen gemacht hat mit seinen Götzen. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, so daß dem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollen. und ich will an Jerusalem die Messschnur anlegen, wie an Samaria, und das Lot wie ans Haus Ahab, und will Jerusalem auswischen, wie man Schüsseln auswischt, und will's umstürzen. Soweit die Verse 9 bis 13. Samaria, die Hauptstadt des ehemaligen Nordreiches Israel und das Geschlecht des abergläubischen Königs Ahab, werden hier also mit dem Südreich Juda und der Hauptstadt Jerusalem verglichen. Im Hinblick auf ihre Verderbtheit können sie sich inzwischen das Wasser reichen. Deshalb wird dem Südreich schon bald ein ähnliches Schicksal drohen wie dem Nordreich, das durch die mächtigen Assyrer ausgelöscht wurde. In Vers 13 heißt es bildhaft: Ich will Jerusalem auswischen, wie man Schüsseln auswischt. Anders ausgedrückt, das Großreine machen steht fast unmittelbar bevor. Gott wird das Südreich Juda wegen seiner Abgötterei richten. Ich lese weiter ab Vers 14. Gott spricht: Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden, weil sie getan haben, was mir missfällt, und mich erzürnt haben von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war, außer der Sünde, durch die er Juda sündigen machte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Soweit die Verse 14 bis 16. Was es mit dem Blutvergießen auf sich hat, mit dem Manasse noch mehr Schuld auf sich und das Volk geladen hat, das wird uns hier nicht verraten. Aber die Sünde der Abgötterei scheint mit dieser anderen Sünde etwas zu tun zu haben. Gottlosigkeit, so mein Eindruck, zieht oftmals Gewalt nach sich. Der mangelnde Respekt Gott gegenüber zeigt sich eben auch im mangelnden Respekt gegenüber den Mitmenschen. Wenn Sie sich einmal umschauen in der Welt, dann werden Sie diesen Zusammenhang sehr oft entdecken. Was die Regentschaft von König Manasse betrifft, so werden wir im zweiten Buch der Chronik noch weitere Einzelheiten darüber erfahren. Im zweiten Buch der Könige dagegen sind wir schon am Ende der Berichterstattung über Manasse angelangt. In den Versen 17 und 18 heißt es abschließend: Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten an seinem Hause im Garten Usas. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stadt. Tja, und dieser Amon führt nicht nur die offiziellen Amtsgeschäfte seines Vaters weiter, sondern tritt auch seinem ganzen Wesen nach in dessen Fußstapfen. Über ihn wird berichtet: 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Meschulemet, eine Tochter des Haruts aus Jotbar, und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte, und wandelte ganz in dem Wege, den sein Vater gewandelt war, und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an und verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Wege des Herrn. Amon verließ den Herrn, und das war vermutlich der Grund dafür, warum der Herr auch ihn verlassen hat. Amons Bösartigkeit führt dazu, dass einige seiner Vertrauten gegen ihn rebellierten. Das wiederum rief seine Anhänger auf den Plan. Ab Vers 23 wird geschildert, wie das schließlich zu einem größeren Blutvergießen führte. Und seine Großen machten eine Verschwörung gegen Amon und töteten den König in seinem Hause. Aber das Volk des Landes erschlug alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stadt. Was aber Amon mehr getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und man begrub ihn in seinem Grabe im Garten Usas. Und sein Sohn Josia wurde König an seiner Stadt. Wenn wir an dieser Stelle auf die Regierungszeit Manasses und auf die seines Sohnes Amon zurückblicken, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen: An der Redensart, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, muss wohl etwas Wahres sein. Denn beide Könige zeichneten sich durch ihre Gottlosigkeit aus. Aber anscheinend gibt es auch Äpfel, die, nachdem sie vom Baum gefallen sind, ein Stück davonrollen, so dass man kaum noch feststellen kann, ob sie nicht vielleicht zum Nachbarbaum gehören. So jedenfalls stellt sich die Geschichte von Amons Nachfolger Josia dar. Denn während seiner Regierungszeit kommt es im Südreich Juda zu einer tiefgreifenden geistlichen Erneuerung. Wie sein Großvater Manasse kommt auch Josia in einem sehr jungen Alter zu Amt und Würden. Gerade einmal 8 Jahre ist er alt, als er die Nachfolge Amons antritt, weil dieser, wie vorhin gehört, von Verschwörern ermordet wurde. Hier nun die beiden ersten Verse aus Kapitel 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Bozkat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Diese beiden Verse lassen einen die finstere Ankündigung des Propheten Jesaja fast vergessen, wonach das Südreich Juda einem feindlichen Volk zum Opfer fallen wird. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass eine geistliche Erneuerung auch heute noch positive Auswirkungen auf ein ganzes Land haben kann. Es gibt so viele Dinge, die sich ändern können, wenn sich ein Mensch Gott zuwendet. Und wenn eben viele Menschen sich Gott zuwenden, dann kann das positive Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft und die Politik haben. Die Korruption geht möglicherweise zurück. Die Kriminalitätsstatistik verzeichnet eine Trendwende. Ehrliche Bürger zahlen ihre Steuern. Der Drogenkonsum geht zurück und so weiter und so fort. Eine geistliche Erneuerung ist aber zuallererst auch innerhalb der christlichen Kirchen und Gemeindeverbände nötig. Nicht wenige, so jedenfalls meine Überzeugung, haben sich vom Wort Gottes entfernt und wirken ziemlich saft- und kraftlos. Und spätestens an diesem Punkt muss ich mich auch selbst fragen, ob bei mir noch geistlich gesehen alles in Ordnung ist. Unter König Josia kommt es im Südreich Juda zu einem Erneuerungsprozess, von dem wir uns einiges abgucken können. Auch wenn es in unserem Bibeltext nun erst einmal um die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten am Tempel geht, so kann man sich dennoch fragen, warum wurde das so lange vernachlässigt? Und ganz schnell lässt sich dann eine Brücke schlagen zu Ihrem und zu meinem Leben. Wo setzen wir unsere Prioritäten? Worum kümmern wir uns gerne und was wird von uns vernachlässigt? Ich lese nun die Verse 3-7. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Meschulams, in das Haus des Herrn und sprach, geh hinauf zu dem Hohenpriester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern. Doch, dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln. Der Tempel in Jerusalem, ein wahres Schmuckstück. Eigentlich, als er unter König Salomo erbaut wurde, war jedermann stolz darauf. Doch seitdem sind mehr als 300 Jahre vergangen, und der Zahn der Zeit hat seine Spuren hinterlassen. So wie er auch bei manchen christlichen Gemeinden, ja und auch bei einzelnen Gläubigen seine Spuren hinterlässt. In dem Sinne, dass der Glaube, die Freude über Gott und das eigene Engagement mit der Zeit einfach nachlassen. Mit einem dekorativen Außenanstrich, im übertragenen Sinne, ist es dann nicht mehr getan, sondern eine tiefgreifende Erneuerung ist dann nötig. Als König Josia endlich die dringend notwendigen Reparaturen am Jerusalemer Tempel in die Wege leiten will, geschieht jedoch etwas, womit offenbar keiner gerechnet hat. Und was mich vermuten lässt, dass es mit der Ordnung im Tempel nicht zum Besten bestellt ist. Und das wiederum erinnert mich doch prompt an manche Abstellkammern und Ecken in heutigen Gemeindehäusern, in denen nicht selten ebenfalls ein Tohuwabohu herrscht. Anders ist es nämlich kaum zu erklären, wie beim Herumkramen im Tempel plötzlich ein unglaublich wichtiges Buch wieder zum Vorschein kommt, das schon vor längerer Zeit verschütt gegangen ist. Der Hohepriester Hilkia findet es, kurz bevor der Schreiber des Königs bei ihm auftaucht, um sozusagen das Startsignal zum Beginn der Reparaturarbeiten zu geben. Ab Vers 8 wird berichtet: Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schaphan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan, und der las es. Und der Schreiber Schaphan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaphan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schaphan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Das Zerreißen der eigenen Kleider, so habe ich es erst in der vorletzten Sendung formuliert, ist ein Zeichen für die innere Zerrissenheit eines Menschen. Warum reagiert König Josia so heftig auf das, was ihm sein Schreiber aus dem Buch vorliest? Ist er wütend über das, was er zu hören bekommt? Oder etwa traurig? Was hat es mit dem Buch auf sich, das kurz vor dem Beginn der Reparaturarbeiten im Tempel von Jerusalem wiedergefunden wurde? Und warum versetzt dieser Zufallsfund König Josia in helle Aufregung? Die Antwort darauf bekommen Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.